Immer wenn wir im November diesen Gottesdienst haben, nehmen wir in besonderer Weise an unsere verfolgten Geschwister denken und für sie beten, werden wir mit dem Thema Leid konfrontiert. Denn wir hören und sehen, wie unsere Glaubensgeschwister in anderen Ländern, weil sie an Jesus glauben, leiden müssen. Wir sind ja hier schnell dabei zu klagen. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, wir klagen hier auf ganz hohem Niveau. Und wir versuchen uns auch zu wehren, wenn unsere Rechte in dem einen oder anderen Punkt eingeschränkt oder beschnitten werden. Gerade in dieser Zeit der Pandemie erleben wir ja auch eine Form des Leidens, wobei ich mich schon fast ein bisschen schäme, das so zu sagen, wenn wir eine Maske tragen, dass wir leiden. Klar leiden wir in einem gewissen Sinne, aber verglichen mit dem, was andere leiden müssen, um ihres Glaubens willen, ja, ist alles relativ, muss man auch vorsichtig vergleichen und die Sache anschauen. Aber ich spreche jetzt einfach aus meiner Perspektive. Verglichen mit anderen Glaubensgeschwistern dieser Welt leiden wir eigentlich hier homöopathisch dosiert. Unsere Glaubensgeschwister haben gar nicht die Möglichkeit, sich groß zu wehren, weil sie gar nicht in so einem, Frieda hat es ja schon erwähnt, in einem demokratischen Regime leben, wo das möglich wäre. Die meisten von ihnen leben in autokratischen Staaten, in Diktaturen, viele in der muslimischen Welt, wo das gar nicht möglich wäre, irgendwie sich zu outen oder sich zu wehren. Unser Elias, der kann uns da sagen, wie das abgeht im Iran. Wenn man gläubig ist, muss man im Untergrund sich versammeln, hat nicht diese Möglichkeit, die wir ja haben. Und viele von diesen Geschwistern, sie werden verfolgt, sie werden gefoltert. Sie haben keine Stimme. So passierte das auch Amina aus Nigeria. Im Jahr 2012 bestürmten bewaffnete Kämpfer von Boko Haram ihr Haus und sie musste mit ansehen, wie die Kämpfer ihren Mann ermordeten, weil er sich weigerte, Christus zu verleugnen. Und ihre beiden ältesten Söhne wurden ebenfalls dabei schwer verletzt, überlebten allerdings. Dann Gott sei Dank. Nach diesem Angriff litt Amina unter starkem posttraumatischem Stress, musste behandelt werden, auch ärztlich behandelt werden. Aber es sollte nicht die letzte Begegnung mit Boko Haram bleiben. Am 20. Juni 2017 war sie mit einigen anderen Christen unterwegs, als sie angegriffen wurden. Die Kämpfer erschossen die Männer kalt und die Frauen verschleppten sie in den Sambisa-Wald, der dieser Gruppe da als Rückzug diente. Wir erlebten Elend, Trauma, Hunger und Angst, beschreibt Amina diese Zeit dort. Die Frauen wurden regelmäßig von einem Imam bedrängt, ihren Glauben aufzugeben. Doch sie taten es nicht. Sie ermutigten sich gegenseitig mit Bibelversen. In dieser Zeit, in dieser Gefangenschaft, sie blieben standhaft und nach 8 Monaten kamen sie wie durch ein Wunder schließlich frei. Und heute Heute kann diese Frau sagen, vergessen können wir nicht, aber alles, was passiert ist, hat mich näher und näher zu Jesus gebracht. Wie ist das möglich, dass Menschen, die so ein Leid erfahren, die sowas sehen, doch noch so strahlen können? Ich lese die Zeugnisse und dann geht mir es ähnlich wie dir, Frieda, dass ich mich selber frage, ja, wie würde ich in so einer Situation reagieren? Tatsache ist, dass unsere verfolgten Glaubensgeschwister in diesen Ländern, wo Verfolgung massiv passiert, heute viel näher der Realität der Urgemeinde sind, als wir es jemals hier im Westen waren. Leiden um des Evangeliums willen ist ein wiederkehrendes Thema im Neuen Testament. Jesus sagt es: Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mich gehasst, werden sie auch euch hassen. Und die Apostel, die gehen so weit, dass sie sogar sagen, es ist möglich. Es ist möglich, inmitten des Leides trotzdem Freude zu empfinden und Freude zu spüren. Wie ist das möglich? Wie kann Freude und auch Leid Teil einer der gleichen Erfahrung sein? Nun, im ersten Petrusbrief, da schreibt der Apostel Petrus davon, und wir lesen aus dem 4. Kapitel ein paar Verse, ab Vers 12. Da schreibt der Geliebte: Lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch. Damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? In Vers 13 haben wir diese herausfordernde Aufforderung gehört: Wenn ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch. Man könnte auch übersetzen: Freut euch beständig. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass diese Aufforderung hier nicht ein antiker Ratschlag in Richtung positiven Denkens ist. Auch werden wir hier nicht aufgefordert, Masochisten zu werden. Christen sind keine Masochisten. Was wir hier haben, ist eine absolut radikale, übernatürliche Art, auf das Leiden zu antworten. Und wir können dieser Aufforderung nicht folgen aus eigener Kraft. Diese Aufforderung, freut euch auch selbst inmitten des Leidens, ist absoluter Unsinn, wenn man Gott aus der Gleichung lässt. Ein Text, wie ich denke, in dem Petrus hier einige Gründe anführt, warum wir uns freuen können, wenn wir leiden. Und sie haben alle etwas mit Gott zu tun. Als erstes sagt er uns hier: Freut euch, denn Leiden ist nichts Seltsames, sondern etwas Sinnvolles. Vers 12. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Wenn wir leiden, dann befremdet uns das zunächst mal. Es verunsichert uns. Es bringt uns in eine Krise. Und meistens sehen wir keinen Sinn darin. Und die Frage kommt vielleicht auf, Herr, warum muss gerade ich das durchmachen? Aber das Wort Gottes, es sagt uns hier, unser Leiden ist nichts Seltsames oder Absurdes, noch ist es etwas Befremdliches, sondern es ist etwas Heilsames, Hilfreiches, Sinnvolles. Es ist Teil des Planes Gottes, denn letztlich, in Vers 19, den haben wir jetzt nicht gelesen, da sagt Petrus eindeutig, dass die, die nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen Gott anvertrauen sollen. Unser Leiden ist also nicht etwas, was außerhalb des Willens Gottes ist. Es ist Teil dieses Willens, sogar selbst dann, wenn Satan der Verursacher ist, siehe Hiob. Aber welchen Sinn soll das denn haben? Schon in dem, wie Petrus das Leiden hier benennt, kann man eine gewisse Sinngebung erkennen. Wie nennt er das Leiden hier? Er spricht vom Leiden als von einer Feuerprobe. Und damit knüpft er eigentlich an ein Bild an, das er schon in Kapitel 1 erwähnte, in diesem Brief. Das Leiden ist wie so ein Schmelzofen. Es gibt keinen Schmelzofen ohne Feuer. Um Metall zum Schmelzen zu bringen, braucht es Wärme, Hitze, Feuer. Und im Schmelzofen, da wird dann das reine Gold herausgeschmolzen. Das ist das Bild in Kapitel 1. Und ich glaube, auch wenn Petrus hier eigentlich vom Leiden um des Glaubens willen spricht, können wir diesen Begriff Feuerprobe auf jede Art von Schwierigkeiten, die auch wir in unserem Leben erfahren, beziehen. Gott benutzt das Leiden, um uns zu reinigen, um alles Halbe und Unechte und Eigensüchtige und Sündige wegzubrennen. Und dieses Feuer des Leidens, es reinigt uns von dieser Schlacke der Ehrsucht, der Selbstbesessenheit und Besserwisserei. Schauen wir uns nochmal Vers 17 an. Da schreibt der Petrus, denn die Zeit ist da, dass das Gericht Gottes beginnt beim Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht glauben noch? Hier sagt er uns, dass das Leiden einen Sinn hat. Es ist ein Reinigungsgericht an der Gemeinde. Wir leiden jetzt in dieser Zeit. Das steht eigentlich für Zeit, das Wort Kairos im Urtext. Und damit ist gemeint die Heilszeit, in der wir jetzt als Gemeinde leben. Und im Grunde zieht sich dieser Prozess der Reinigung durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Angefangen bei der Urgemeinde, dann den Folgejahren, als Petrus den Brief schrieb, unter Nero, und dann nachher auch unter den anderen römischen Kaisern, die den Christen nicht gerade wohlgesonnen waren, über die Reformationszeit bis hinein ins 21. Jahrhundert, wo auch heute noch Christen massiv wegen ihres Glaubens leiden müssen. Wir müssen also auch unser Leiden in diesem größeren Zusammenhang sehen, dass Gott am Werk ist, sein Haus, das heißt seine Gemeinde, zu reinigen und zu läutern. Und wenn dieses Gericht schon die Gläubigen in so schwere persönliche Belastungen stellt, wie wird es erst sein, wenn die Nichtglaubenden am Ende dem richtenden Gott begegnen werden. Diese Menschen haben ja keine Hoffnung, keine Verheißung, keinen Trost. Wir, die wir Jesus nachfolgen, wissen, dass uns nicht ein Ende mit Schrecken erwartet. Zeiten des Leidens, die wir alle früher oder später in irgendeiner Form erfahren müssen, sie sind Teil des Planes Gottes. Und wir werden darin geprüft, wir werden bestätigt und wir werden darin gereinigt. Das ist also der erste Grund, warum wir uns oder warum Christen sich auch freuen können mitten im Leiden. Alexander Solzhenitsyn, er schreibt in seinem Buch Archipel Gulag, ein Bestseller seiner Zeit, dass besonders die Geduld und die Langmut der eingesperrten Christen ihn von der Echtheit des christlichen Glaubens überzeugt haben. Eines Nachts im Gefängnis in Sibirien erzählte ihm ein jüdischer Arzt namens Boris Kornfeld das Zeugnis seiner Bekehrung. Und genau in jener Nacht wurde dieser Mann zu Tode gefoltert. Solzhenitsyn, er wurde später gläubig und über seine Inhaftierung schrieb er: Und erst als ich auf verrottertem Gefängnisstroh lag, merkte ich in mir die ersten Bewegungen des Guten. Nach und nach wurde mir enthüllt, dass die Trennungslinie zwischen Gut und Böse nicht zwischen Staaten verläuft, nicht zwischen Klassen oder politischen Parteien, sondern mitten durch das menschliche Herz, durch alle menschlichen Herzen. Daher segne ich dich, Gefängnis, dafür, dass du in mein Leben gekommen bist. Christen freuen sich also nicht über das Leiden an sich, sondern darüber, was daraus entstehen kann. Sie freuen sich im Leiden, weil sie wissen, das Leiden ist nicht etwas Seltsames, sondern etwas Sinnvolles. Denn Gott wirkt etwas durch es an uns. Ein zweiter Grund, warum Christen sich auch im Leid freuen können und nicht verzweifeln müssen, finden wir hier in Vers 13a. Da sagt uns Petrus: Freut euch im Leiden um Christi willen, denn es ist ein Beweis eurer Einheit mit Christus. In dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch. Wie sollen wir das verstehen? Nun, wenn wir leiden müssen um Jesu willen, dann sind das nicht nur unsere Leiden, sondern Christus leidet mit uns, weil wir in ihm sind und er in uns ist. Bruder Josif Zorn, ein rumänischer Bruder, der schon viele Jahre in den USA lebte, war Pastor einer Baptistengemeinde in Oradea, einer Stadt in Rumänien. Wurde verfolgt und auch während der Zeit des Ceausescu-Regimes ins Exil geschickt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir hatten vor ein paar Jahren, ich glaube es war 2008, mal das Vorrecht, Josif Zorn hier bei uns in der Gemeinde zu haben. Er hat erzählt, sein Zeugnis. Und es war ein interessanter Abend, war, glaube ich, mitten in der Woche, als wir diese Veranstaltung hatten mit ihm. Er schreibt in einem seiner Bücher: Unsere Einheit mit Christus ist das schönste Thema des christlichen Lebens. Sie bedeutet, dass ich hier nicht ein Einzelkämpfer bin. Ich bin eine Erweiterung von Jesus Christus. Als ich in Rumänien geschlagen wurde, hat er in meinem Körper mitgelitten. Das waren nicht meine Leiden. Ich hatte nur das Vorrecht, Anteil zu haben an den Leiden Christi. Ich glaube, wer diesen Blick gewonnen hat, der kann sich als Christ auch freuen, mitten in diesen total dunklen, unangenehmen, verrückten Umständen des Leidens. Das ist keine Schwärmerei. Es ist auch nicht eine unnüchterne Verdrängung der Wirklichkeit, sondern es ist ein Ausdruck der engsten Gemeinschaft, der Einheit mit unserem Herrn. Einen dritten Grund führt Petrus hier an, warum Christen sich im Leid freuen können. Er sagt in Vers 13, freut euch im Leiden um Christi willen, denn es führt zur Herrlichkeit. In dem Maß, wie ihr Anteil habt in den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Das ist, als würde Petrus hier sagen, freut euch jetzt, damit ihr euch einst auch freuen könnt. Wenn wir jetzt in diesem Leben um Jesu Willen leiden müssen, wenn wir diskriminiert und verachtet werden, nur weil wir uns zu Christus bekennen, und wenn wir in diesem Leiden uns jetzt schon freuen können, dann ist diese Freude wie so eine Art Bestätigung, dass dann, wenn Christus wiederkommen wird in Herrlichkeit, wir uns mit unaussprechlicher, jubelnder Freude auf ewig an ihm selbst erfreuen werden. Und ich glaube, man kann das auch so sagen, diese Freude im Leiden, das ist wie die Freude der Braut, die sie schon in dieser Zeit vor der Hochzeit fröhlich sein lässt, obwohl gerade die Hochzeitsvorbereitungen extrem stressig und mühsam und anstrengend sein können. Also ich habe noch niemanden getroffen, der eine Hochzeit oder vor einer Hochzeit war, kein Brautpaar getroffen, die einfach sagen, ja, wir sind total relaxed. Die ganzen Vorbereitungen, das ganze Fest, das juckt uns nicht. Vielleicht gibt es ja Leute, die das sagen können, weil sie das ganze Management jemandem übergeben. Aber ich habe noch niemanden getroffen, der das so macht. Man plant seine Hochzeit selber, man freut sich auf diesen Tag und man leidet auch, weil es 100.000 Sachen gibt, die man vorbereiten muss. So ein bisschen ein schwacher Vergleich wäre das, wie ich das hier verstehe. Wenn wir mit Christus leiden, da werden wir auch zur Herrlichkeit mit ihr erhoben werden, so schreibt das Paulus auch im Römer 8, Vers 17. Das ist unsere Zukunft. Und in diesem Sinne können wir vielleicht auch mit dem Liederdichter singen, in dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Wenn wir verbittert in diesem Leid, wenn wir es als nicht etwas Sinnvolles von Gott annehmen können, dann bereiten wir uns eigentlich nicht richtig vor auf diesen Tag, wenn Jesus wiederkommt, um in jubelnder Freude als seine vollendete Geliebte erfunden und dargestellt zu werden. Und lass uns deshalb diese Aufforderung, uns zu freuen in Christus, mit Christus, auch selbst wenn die Zeiten schwierig sind, ernst nehmen. Damit, wenn Jesus wiederkommt, und ich glaube, er wird bald wiederkommen, wir uns dann mit jubelnder Freude auch freuen können, so wie Petrus das hier schreibt. Vers 14 finden wir noch einen weiteren Grund, warum Christen sich auch freuen können im Leiden. Da sagt Petrus, freut euch im Leiden um Christi willen, denn der Geist Gottes, der Geist der Herrlichkeit, er ruht auf euch. Glückselig seid ihr, das ist ja wie eine Seligpreisung, die er hier ausspricht, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch, bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Was für eine Aussage. Was hört ihr daraus? Ich höre raus, und ich verstehe das so, dass gerade im Leid der Heilige Geist in besonderer Weise den Leidenden nahe ist. Er ist der Parakletos. Er ist der Helfer. Er ist der Beistand, der Fürsprecher, der, der uns zur Seite kommt und uns hilft. Er ist derjenige, der uns das rechte Wort zur rechten Zeit gibt, der uns trägt und uns auch Resilienz schenken will, Durchhaltevermögen. Und Petrus bezeichnet hier den Heiligen Geist als den Geist der Herrlichkeit. Ich finde das so eine passende, wunderbare Beschreibung. Das ist ein Ausdruck, der betont, dass Herrlichkeit untrennbar zum Wesen des Geistes gehört, der die dritte Person der Trinität ist. Und ich glaube, was wir hier eigentlich lesen, ist eine ganz wichtige Verheißung. Es geht hier um mehr als nur darum, dass der Heilige Geist in uns wohnt, wenn wir gläubig sind. Dieser Geist der Herrlichkeit, von dem der Petrus hier spricht, das ist eine besondere Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich denke, wir erfahren diese Fülle als Gnadengeschenk, besonders dann, wenn wir durch extreme, schwere Leidenssituationen hindurch müssen, wenn wir wirklich in den Keller des Leides hinein müssen, aber gerade dort, wie der schottische Theologe Samuel Rutherford das sagte, werden wir dann den kostbaren Wein des Königs finden. Den Geist der Herrlichkeit, die uns befähigt, durchzuhalten und glückselig zu sein inmitten des Leides. Genau diese Wahrheit haben im Laufe der Kirchengeschichte viele Gläubige erfahren dürfen, die Verfolgung und sogar das Märtyrium erleiden und erdulden mussten. Ein Bericht, der mich besonders angesprochen hat, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich sowas lese, möchte ich uns noch weitergeben, bevor wir dann auch gezielt dem Gebet zuwenden wollen für unsere verfolgten Geschwister. Thomas Cranmer. Er war der erste protestantische Erzbischof von Canterbury, ein Bruder, der die überwältigende Kraft und Gnade des Heiligen Geistes in der dunkelsten Stunde seines Lebens erfahren durfte. Im Jahr 1553 wurde er von der römisch-katholischen Königin Maria, die in die Geschichte eingegangen ist unter dem Namen Bloody Mary, ins Gefängnis geworfen und schließlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil er nicht seinen protestantischen Glauben aufgeben wollte. Lesen uns mal vor, wie sich Cranmers in seiner Todesstunde verhielt. Bald darauf brachte man eine eiserne Kette, mit der man Cranmer an den Brandpfahl festband. Nachdem das Holz rundherum aufgeschichtet war, gab der Präfekt den Befehl, das Feuer zu bringen. Als die Äste angezündet waren und die Flammen immer höher schlugen, sahen die Herumstehenden, wie Cranmer seine rechte Hand ausstreckte und in das Feuer hielt. er zuckte nicht zurück. Und alle Leute konnten sehen, dass seine Hand brannte, bevor sein Körper von den Flammen versenkt wurde. Kein Schrei kam über seine Lippen während dieser äußerst schmerzhaften Tortur. Auch wirkte er so unbeweglich wie der Pfahl, an den er gebunden war. So geduldig und standhaft war er. Den Blick zum Himmel gerichtet, wiederholte er immer wieder dieselben Worte. Diese Hand hat es geschrieben. Eine vorangegangene Verwerfung des Protestantismus, ein Akt, den er seitdem längst widerrufen hatte. Diese unwürdige rechte Hand, bis ihm die Stimme brach. Und mindestens genauso oft murmelte er die Worte des Märtyrers St. Stephanus: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, bis die Wut der Flammen ihn zum Schweigen brachte und er den Geist aufgab. Meine Lieben, es gibt für so eine erstaunliche Gefasstheit und Stärke nur eine Erklärung. Der Geist der Herrlichkeit ruhte wie so vielleicht die Schechina auf ihn und hob ihn im geistlichen Sinne über die körperlichen Schmerzen und die menschliche Angst empor. Und derselbe Geist, er ist auch uns zugänglich, sodass wir die Kraft erfahren dürfen, die im Leiden freigesetzt wird, egal um welche Art von Verfolgung und Trübsal und Anfechtung es sich auch handeln mag. Diese Geistesgegenwart oder Gegenwart des Geistes im Leiden, sie ist uns verheißen. In diesem Wort Gottes, in diesem Wort des Apostel Petrus. Und wir wollen beten, dass unsere verfolgten Geschwister nicht nur in ihrem Leid durchhalten, sondern auch durch Gottes Wort und durch Gottes Geist so ermutigt werden, dass sie sich auch inmitten der Drangsal, inmitten der Wüste, inmitten des Leidens trotzdem immer wieder an Jesus freuen können. So wie Amina aus Nigeria. Und wir können nur beten, dass Gott uns auch, wenn die Stunde kommt, wenn die Zeit kommen sollte, wenn auch wir hier in solche Trübsal geführt werden, dass wir diese Fülle des Geistes, diese Gnade auch erleben, dass wir zusammenstehen und dass wir durchhalten und dass wir inmitten der Krise uns doch immer an unserem Herrn erfreuen können. Amen.